Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 19. Mai 2020 und hier ist Stand jetzt, der erste Sportpodcast des Tages, der euch einen kompakten Rückblick auf die letzte Bundesliga-Partie des 26. Spieltags und einen schnellen Ausblick gibt, was ihr heute über das Sportgeschehen noch wissen müsst. Mein Name ist Malte Asmus, ich bin der Chefredakteur von meinsportpodcast.de und mit mir am meinsportpodcast.de Frühstückstisch ist Andreas Wurm, Sportfan, Journalist und Stadionsprecher der Nationalelf. Guten Morgen, Andreas.
Moin Malte, moin Stand jetzt Sportgemeinde. Malte, müde schaust du aus, war eine kurze Nacht, oder?
Ja, es stand ja noch ein Montagsspiel gestern an, Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen. War ja ein ganz netter Kick, eigentlich ging aber bis um 22:30 viele Tore gab's. Die haben dann ein bisschen entschädigt, aber ich muss mich nochmal kurz sammeln, meinen Kaffee hier schnell runterstürzen. Erzählt unseren Hörern doch in der Zwischenzeit nochmal schnell, was sie heute bei Stand jetzt außer diesem Spiel noch erwartet.
Ja, es gibt ein paar tolle Themen, die uns und damit euch heute beschäftigen. Nach dem DFL-Hygienekonzept legt die Deutsche Basketballliga mit den Bossen nochmal mindestens eine Schippe drauf. Ein fast schon wahnwitziges Programm, damit es mit einem Finalturnier in München weitergehen kann. Da entscheidet heute die Politik. In unserem Rückblick in der Geschichte durchleben wir noch einmal den wahrscheinlich bittersten Moment aller Bayern-Fans. Top und Flop haben wir auch wieder mit dabei und wir stellen euch ein tolles Buch vor, das sich mit den unterschiedlichen Trainertypen im Fußball beschäftigt. Aber wir schauen erstmal schnell zurück auf das Montagsspiel. Malte, also natürlich nur, wenn du deinen Grande Cappuccino Sojamilk Extra Shot ausgetrunken hast.
Stand jetzt Top-Thema.
So, der Kaffee ist geäxt, war allerdings nicht so was Extravagantes, wie du mir hier unterstellst. Ein ganz normaler Kaffee mit ein bisschen Schaum, so quasi Latte Macchiato Light. Aber der ist jetzt weg und der 26. Spieltag ist auch durch in der Bundesliga. Zum Abschluss gab es ja nochmal ein ganz flottes Spiel zwischen Werder und Bayer Leverkusen und letztlich kam es so, wie es kommen musste. Leverkusen gewann an der Weser mit 4:1 und alleine Kai Havertz, der war eigentlich schon das Eintrittsgeld wert. Gut, hat ja keiner Eintritt bezahlt und sogar Amazon Prime-Kunden waren in der Lage, ja, für Umme dann, also für den normalen Betrag dann noch zuzuschauen.
Ich habe das natürlich auch in Anspruch genommen, war sehr dankbar dafür und ich hatte zumindest von Anfang an nicht das Gefühl, dass da der Tabellenfünfte gegen den Vorletzten spielt. Werder hat das zumindest in der ersten Hälfte teilweise ganz gut gemacht, aber das mit dem Spiel in die Hand nehmen, also das, was Florian Kohfeldt als Marschroute vorgegeben hat, das hat eigentlich zu keiner Zeit geklappt. Die Bremer sind viel gelaufen, aber sie sind größtenteils hinterhergelaufen.
Den Gegenspielern und auch dem Spielstand 27 Minuten lang, da hatte Leverkusen zunächst mal die größeren Spielanteile gehabt und auch mehr Ballbesitz. Bremen stand eher tief, lauerte ein bisschen auf Konter. Große Highlights gab es bei diesem Szenario dann zunächst natürlich nicht. Das änderte sich dann allerdings schlagartig, denn plötzlich fielen Tore quasi im 2-Minuten-Takt. Erst drückte Havertz per Kopf eine wunderschöne Diaby-Flanke am zweiten Pfosten über die Linie zum 0:1. Dann glich Werder quasi im Gegenzug schon wieder aus. Ecke von links getreten von Bittencourt und Gebre Selassie. Der lief schneller Richtung Ball als Leverkusens Zinkgraven und buxierte das Spielgerät mit rechts ins lange Eck zum 1:1. Aber auch da währte die Freude der Bremer über den Ausgleich dann nicht wirklich lang. Der Jubel war gerade so etwas abgeklungen, da klingelte es schon wieder auf der anderen Seite, also im Tor der Bremer. Dem hierbei, der brachte einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld mit ganz viel Schnitt vors Tor und wieder stand Kai Havertz Gold richtig, war erneut mit dem Kopf zur Stelle. 2:1 für Leverkusen.
Ja, klasse Leistung von Kai Havertz. Der knüpft nahtlos an seine, na sagen wir es mal, Vor-Corona-Form an, spielt eine bärenstarke Rückrunde. 9 Spiele hat er 2020 bestritten, in denen hat er 6 Tore gemacht und 4 Assist-Punkte sammeln können. Den jagen nicht ohne Grund die europäischen Spitzenclubs.
Nee, der hat nochmal ordentlich an seinem Marktwert auf jeden Fall geschraubt. Bremen schraubte dann auch an dem Spiel noch ein bisschen rum, trotz Rückstands wurden sie ein bisschen stärker. Hatten sogar noch eine Chance zum Ausgleich. Nach einer Stunde kamen sie dem sehr nahe. Kevin Vogt chippte auf rechts in den Lauf von Gebre Selassie und dessen Flanke konnte Wirtz dann knapp vor Maximilian Eggestein klären. Beste Chance für Bremen, dann dahin. Nichts war es mit dem Ausgleich und Dafür wurde der Rückstand dann quasi im Gegenzug gleich noch ein bisschen größer. Konter Bayer wieder über Havertz, der bediente Diaby, der zwar Probleme bei der Ballkontrolle hatte, aber von den Bremern trotzdem nicht gestört werden konnte. Und dann lupfte er in den Strafraum und da stand wieder einer mit dem Kopf goldrichtig. Diesmal war es nicht Havertz, diesmal war es Mitchell Weiser, der machte per Kopf das 3:1. Und damit war Werders Gegenwehr letztlich erledigt. Leverkusen drängte noch ein bisschen weiter, tat noch mit einem weiteren Treffer was fürs Torverhältnis. Bellarabi, der steckte am Strafraum schön durch die Nahtstelle zu Demirbay durch und der machte das 4:1, den Endstand.
Ja, war dann doch eine ziemlich eindeutige Angelegenheit. Die Bremer konnten einem dann schon fast ein kleines bisschen leid tun. Ihnen haben einfach die spielerischen Mittel gefehlt. Bayer bleibt mit diesem Sieg obendran. 5 Siege aus den letzten 6 Spielen, nur 4 Punkte bis zu Rang 2 und im BVB 13 Punkte bis Rang 7. Also nach unten haben sie eine ganze Menge Luft. Da kann man jetzt langsam europäisch denken. Bremen steckt unten fest. Und wenn es so weitergeht, dann ist Land unter am Weserstrand.
Ja, man kann sogar genau sagen, warum, weil sie die Schotten hinten einfach nicht dicht kriegen. 5 Niederlagen aus den letzten 6 Spielen haben sie auch aufgrund ihrer löchrigen Abwehr eingefahren. Und bei allen Gegentoren gestern, da hatten sie die Corona-Abstandsregeln ein bisschen zu doll beherzigt, waren viel zu weit weg von ihren Gegenspielern geblieben. Werder Bremen ist nicht umsonst die Schießbude der Liga. Aber es hätte ja letztlich noch schlimmer kommen können, wenn Düsseldorf gegen Paderborn gewonnen hätte. Da wäre der Rückstand auf den Relegationsplatz für Bremen noch größer geworden. Jetzt ist er zwar immer noch da, aber zumindest nicht so riesig gewachsen, wie es hätte sein können. Aber ich habe trotzdem nicht viel Hoffnung aktuell für Werder und die Defensivprobleme, würde ich jetzt mal sagen, die hätten sie auch nicht abgestellt, wenn sie ein paar Tage mehr Mannschaftstraining gehabt hätten.
Es heißt ja in Bremen, dreimal ist Bremer rechts. Du hast gerade gesagt, die Schießbude der Liga, 2,32 Treffer, Gegentreffer pro Spiel. Mit ihrem dreimal ist Bremer recht sind sie bald dran an der Bremer Tradition.
Stand jetzt aktuell.
Wir kommen zum Basketball hier bei Stand jetzt auf meinsportpodcast.de. Die Bundesliga, die hat ihren Spielbetrieb im Fußball mit Geisterspielen ja wieder gestartet. Der Golfsport hat sich ohne Zuschauer am Wochenende mit einem Charity-Event in Florida auch wieder zurückgemeldet. Jetzt will auch die BBL nicht abseits stehen, wieder anfangen, ihre Saison fortsetzen und zwar mit einem Turnier mit 10 Teams, vor leeren Rängen natürlich, aber in München stationiert. Das soll also dort stattfinden, Andreas.
Mit einem unfassbaren Hygienekonzept. Ob das zeitnah, wie geplant, im Juni auch durchgeführt werden kann, darüber berät das Kabinett im Bayerischen Landtag. Und zwar steckt da eine ganze Menge dahinter. Die BBL hat ein Konzept für einen Sonderspielbetrieb zur Wiederaufnahme der Saison 2019-2020 vorgelegt. Hört sich sehr theoretisch an. In der Praxis ist es ganz schwer umzusetzen, wie ich finde.
Und 42 Seiten stark, dieses Konzept der BBL. Es legt die Richtlinien fest, nach denen dann ein Spielbetrieb wieder aufgenommen werden soll. Und die Regeln für das Verhalten der Vereine und während und vor des Turniers, die sind sehr, sehr umfangreich. Ich würde mal sagen, wir fassen mal die wichtigsten zusammen.
Die 10 Clubs sollen sich vor dem Start erstmal 3 Wochen an ihrem Heimatort vorbereiten. Sie dürfen dabei im privaten Umfeld bleiben, ja, wenn sie strenge Hygienenaufgaben erfüllen. 2-mal pro Woche wird getestet. Erst nach 2 negativen Tests können die Spieler dann irgendwann auch wieder am Training teilnehmen. Und wenn internationale Profis aus ihren Heimatländern zurück nach Deutschland kommen, bei der BBL spielen unfassbar viele Amerikaner, aber auch aus dem Ostblock sind viele mit dabei, müssen sie grundsätzlich 14 Tage in häuslicher Quarantäne. Die kann aber verkürzt werden, wenn eine bestimmte Frequenz an Tests dann auch eingehalten wird.
Und während des Turniers, da werden die Aktiven dann in Hotels von der Öffentlichkeit komplett abgeschottet. Da ist nichts mit Handcreme oder Zahnpasta im Supermarkt kaufen, da geht das auch nicht. Im Hotel darf zudem nur der nötigste Kontakt mit dem Personal aufgenommen werden. Und der Wellnessbereich, der ist tabu. Das Hotel darf verlassen werden, ja, aber nur in kleinen Gruppen und nur, wenn es eben zur Vorbereitung dient, also wenn gejoggt werden darf.
Die BBL macht richtig ernst. Da ist offensichtlich kein Bereich, der nicht in irgendeiner Art überwacht wird. Selbst Hygienevorschriften für das gemeinsame PlayStation-Spielen. Und die Profis, die daddeln ja alle, ob beim Fußball oder eben beim Basketball. Selbst dafür haben sie Regeln erlassen.
Diese ganzen Vorschriften, die gelten im Hotel und in der Halle. Da wird natürlich auch genau festgelegt, wie viele Personen sich gleichzeitig am selben Ort in der Aktivzone für Spieler, Betreuer und Schiris aufhalten dürfen und in der Passivzone für Medien, Ordnungsdienste oder technisches Personal. Und die beiden Bereiche, die darf man nicht durchmischen. Außerdem wird festgelegt, beim Betreten der Halle, da müssen die Hände desinfiziert werden. Außerdem muss Mund- und Nasenschutz getragen werden und selbstverständlich wird auch Fieber gemessen.
Ja, und getestet werden die Spieler während des Turniers dann einmal pro Woche. Das findet man als ausreichend, weil man natürlich auch davor viele, viele Kontrollen gemacht hat und wirklich mit der Quarantäne ja auch auf Nummer sicher gegangen ist. Gibt es einen positiven Fall allerdings, wird der Spieler sofort isoliert, eine automatische Quarantäne für das ganze Team. Wird es laut diesem Konzept so jetzt nicht geben. Auch das ist anders als im Fußball. Beim Training dürfen sich die unterschiedlichen Teams allerdings auch nicht begegnen. Geduscht wird hoffentlich auch nach dem Training und auch nach dem Spiel, aber dazu müssen sie wieder zurück ins Hotel.
Also erstmal verschwitzt ins Hotel und für den Spielball, da gibt's auch noch Regeln, denn sobald der einen 2 Meter Sicherheitsabstand rund um das Feld verlassen hat, dann muss er desinfiziert werden, erst dann darf mit ihm weitergespielt werden.
Ehrlicherweise finde ich das in diesem ganzen großen Konzept ein kleines bisschen Quatsch, aber sie haben eben auf alles geachtet. Anders als beim Fußball dürfen die TV-Kommentatoren beim Kommentieren dann ohne Mund-Nasenschutz arbeiten. Das wird eine Erleichterung sein, gerade in diesem schnellen Sport, wo viel gesprochen wird, ist das, glaube ich, sehr, sehr gut für die Kommentatoren und die Spieler werden über ein fest installiertes Mikrofon und zwar dann ohne direkten Kontakt interviewt.
Das kennen wir ja aus der Bundesliga. Also unter diesen Voraussetzungen könnte dann, wenn die bayerische Landesregierung, wenn das Kabinett zustimmt, das Endturnier der BBL dann durchgeführt werden. Darüber wird dann Stand jetzt heute beraten. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Rory McIlroy ist unser Gewinner des Tages. Nicht etwa, weil er am Sonntag zusammen mit Dustin Johnson ein Charity-Golf-Event gewonnen hat. Dazu hört ihr natürlich alles bei nurgolf hier auf meinsportpodcast.de, sondern weil er zur Corona-Politik, wenn man es denn überhaupt so nennen darf, von Donald Trump sich klar positioniert hat. Wir stecken mittendrin in einer ziemlich ernsten Sache, hatte McIlroy gesagt in einem Golf-Podcast. Leider nicht bei nurgolf, sondern bei einem englischsprachigen Golf-Podcast. Die Tatsache, dass er, also Trump, versucht, es zu politisieren und zu einer Wahlkampagne Kampfkundgebung zu machen und zu sagen, dass man die meisten Tests der Welt durchführe, als wäre es ein Wettbewerb, das finde ich, also McIlroy, einfach schrecklich. So sollte sich eine Führungspersönlichkeit nicht verhalten, sagt McIlroy über Donald Trump und er sagt zudem auf die Frage, ob er denn wie andere Stars der Golfszene wie Tiger Woods, wie Justin Thomas oder auch Jack Nicklaus mit dem US-Präsidenten nochmal eine Runde Golf spielen würde. Wahrscheinlich würde ich das nicht tun. Hut ab, Rory. Ich finde sehr viel Zivilcourage.
Und von mir gibt's jetzt den Dienstagsflop. Stellt euch mal vor, einer der besten Verteidiger der Bundesliga, nehmen wir zum Beispiel mal Sven Bender von Bayer Leverkusen, der wird von der Polizei verhaftet und er wird eingesperrt. Dann hat er entweder gegen die Hygienebestimmungen verstoßen, bayerfremde Produkte inhaliert oder er ist betrunken Auto gefahren und wurde erwischt. Noch dazu mit einer illegalen Waffe im Kofferraum. So geschehen in den USA, aber natürlich nicht Sven Bender, sondern einem der besten Defensivspieler der NFL, der National Football League. Ed Oliver heißt der Junge, er ist unter Vertrag bei den Buffalo Bills und er hat die Corona-Pause für einen unfreiwilligen Besuch im Knast genutzt. Seine Eintrittskarte trank er und offensichtlich viel zu viel davon. Betrunken, Schlangenlinien gefahren und möglicherweise auch noch unter dem Einfluss von weiteren bewusstseinserweiternden Mitteln wurde der 22-Jährige in Houston von einer Polizeistreife gestoppt. Das ist generell erstmal keine einfache Angelegenheit, denn der Junge wiegt 130 Kilo, ist hauptberuflich also dazu da, andere zu tackeln, zu stoppen. Sein Arbeitgeber, die Buffalo Bills, wollten erstmal Fakten sammeln, bevor sie sich dazu äußern. Aber wir sagen jetzt schon was dazu. Offenbar einmal zu viel mit den Helmen gegeneinander geprallt. Das ist voll daneben und damit ein Flop Deluxe.
Geburtstagskind des Tages.
Happy Birthday, Uli Borowka. Der Ex-Fußballer, der wird heute 58 Jahre alt und als knallharter Verteidiger, da spielte er 6-mal für die deutsche Nationalmannschaft, aber vor allem legte er mit seiner kompromisslosen Spielweise den Grundstein für diverse Titelgewinne mit Werder Bremen.
Ja, und zuvor hat er auf dem Platz schon erbitterte Zweikämpfe für Borussia Mönchengladbach geführt. Seine Gegner pflegte er gerne mal mit einem »Heute breche ich dir beide Beine« zu begrüßen.
Doch den schwersten Kampf seines Lebens, den führte Borowka mit sich selbst, den Kampf gegen den Alkohol, nämlich gegen seine Alkoholsucht, aber auch den gewann er trotz 2 Meistertiteln, 2 DFB-Pokalsiegen und dem Triumph im Europapokal, der Pokalsieger mit Werder, sicherlich sein wichtigster Sieg.
Heute in der Sportgeschichte.
Andreas, weißt du noch, was du am 19. Mai 2012 gemacht hast?
Eigentlich hätte ich es sehr gerne verdrängt, aber jetzt, wo du mich so fragst, da war ich auf dem Weg nach München. Abends hat dort ein sehr interessantes Fußballspiel, wie ich vorher dachte, stattgefunden und danach war ich im Tal der Tränen.
Nicht nur du, das Finale daheim. Die Bayern empfingen im Champions League Finale zu Hause in der Allianz Arena den FC Chelsea und es hätte alles so schön werden können. Das habe ich mir damals übrigens auch gedacht. Ich saß in der Redaktion, habe den Spielbericht geschrieben und es war eigentlich alles so, wie man sich das vorgestellt hat. Gut, die Bayern hätten das eine oder andere Tor mehr machen können, aber sie hatten ja getroffen durch Thomas Müller und den wollte ich dann auch zum Star des Spiels und natürlich zum Star meines Spielberichts machen. Aber es kam dann etwas anders. Müller wurde ausgewechselt, war für mich eigentlich der perfekte Einstieg dann mit dem Applaus für den das Feld verlassenden Müller dann aufzumachen. Aber als ich schon am Formulieren war, kam ein anderer Mann und stahl ihm die Show. Leider auf der anderen Seite Didier Drogba.
Ja, das war also, wenn man sich dieses Spiel angeschaut hat, du hattest ja wirklich keine Minute lang das Gefühl, dass die Bayern dieses Spiel verlieren könnten. Sie waren die klar dominierende Mannschaft, es war eine großartige Stimmung, es war irgendwie alles vorbereitet für das Finale daheim und eine große Pokalübergabe und gefühlt haben die Verantwortlichen der UEFA auch schon im Hintergrund an den Henkelpott die rot-weißen Schleifchen dran gemacht. Nur es hat das wirklich befreiende nächste Tor gefehlt. Es war so diese gespannte Stimmung, wo man so dachte, oh Gott, wir kennen doch alle die Bayern. Reicht das? Reicht das? Und am Ende sind wir alle schlauer. Es hat dann natürlich nicht gereicht. Und Didier Drogba hat sich im Trikot des FC Chelsea unsterblich gemacht und hat dem Ölmogul seinen ersten großen Titel, den er international gewinnen wollte, nämlich die Champions League. Deshalb ist er ja damals mit Chelsea überhaupt angetreten und hat den Verein gekauft, dann ihnen wirklich auch diesen Titel beschert.
Roman Abramowitsch, der freute sich sehr und ja, ich musste meinen Spielbericht wegschmeißen, konnte nochmal neu anfangen. Plötzlich war dann Didier Drogba natürlich der Aufmacher, der Mann, an dem sich alles aufhing und Chelsea gewann am Ende dann ja auch mit 4:3. Es hat mir dann einen sehr verspäteten Feierabend gebracht, ein wenig Schmerz, weil ich ja doch als FC Bayern Sympathisant, ich glaube, das wisst ihr auch hier auf meinsportpodcast.de durchaus bekannt bin, nicht Fan, aber Sympathisant. Und Andreas, du warst, wie gesagt, vor Ort. Was hast du denn danach gemacht? Du bist ja auch Bayern Sympathisant.
Richtig, also da will ich auch keinen Hehl draus machen. Gerade bei diesem Spiel hat das eigentlich auch alles so gut getan. Was habe ich danach gemacht? Also ich bin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von der Allianz Arena in Richtung Innenstadt gefahren. Ich war schweigend ins Gespräch vertieft sozusagen. Und in dieser Bahn waren selbstverständlich auch unfassbar viele Engländer. Aber, und das war komisch, die haben nicht richtig gefeiert, so wie man das jetzt denkt. Denn die wussten ganz genau, na so richtig einen Grund zur Freude gibt's nicht. Also natürlich gibt's einen Grund zur Freude, weil sie haben den Pokal gewonnen. Und wie sie ihn letztlich gewonnen haben, ist relativ schnuppe. Wenn er den Henkelpott hast, dann hast du ihn. Aber sie haben nicht ausgelassen gefeiert. Man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, sie wollen einem zurufen, es tut mir leid, Entschuldigung, ihr hättet's verdient. Aber dann ging's weiter. Dann bin ich in die Innenstadt gefahren, habe für viel, viel Geld ein Hotel gebucht. Denn na klar, nehmt's die dann von den Lebendigen, wenn die wissen, dass die Fußballwelt in München zu Gast ist. Aber das war längst noch nicht alles. Du musst dir vorstellen, ich habe dieses Trauma dann so einigermaßen in der Nacht verschlafen. Am nächsten Morgen dachte ich, gehst du nochmal zum Eisbach, guckst den Surfern zu, lenkst dich so ein kleines bisschen ab. Und was passiert? Mir kommt der Mannschaftsbus des FC Chelsea entgegen und vorne drin ist der Henkelpott. Und da hat die Mannschaft tatsächlich nochmal auf dem Weg zum Flughafen richtig die Sau rausgelassen und hat gefeiert. Es tat dann noch ein bisschen mehr weh.
So nach dem Motto, in your face, Wurm.
Oh ja, allerdings. Ja, aber mittlerweile habe ich es verkraftet.
Ein Jahr später ging es ja dann aus Bayerns Sicht ein bisschen besser aus in London. Da war das Ganze etwas positiver.
Edge, ne? In London. In München den Pokal verloren, in London gewonnen. So muss es sein.
Interview.
Jetzt haben wir einen Tipp für euch, falls ihr nicht nur über Sport hören, sondern auch gerne über Sport lesen wollt. Die Sportjournalistin Isabella Müller-Reinhardt hat 12 erfolgreiche Trainer getroffen, von Legenden wie Ottmar Hitzfeld bis hin zu aktuellen Bundesliga-Trainern, nehmen wir Marco Rose oder Oliver Glasner. Es ist ein wirklich bemerkenswertes Porträt entstanden, das übrigens auch in der Trainerwelt auf viel Lob gestoßen ist. In diesem Buch geht es um Charaktere, um soziale und um kommunikative Fähigkeiten, um Trainer als Psychologen des Erfolgs, möchte ich sagen. Isabella, welche Fähigkeiten muss denn ein Trainer mitbringen, um ein guter und dementsprechend auch erfolgreicher Trainer zu sein?
So unterschiedlich wie wir Menschen sind, sind es natürlich auch Trainer. Und deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, es gibt diese eine Erfolgsstrategie, die bei jedem zündet. Aber es gibt natürlich durchaus Mechanismen, die schon mal eine gute Grundlage bieten, um erfolgreich zu arbeiten. Und das betrifft ja nicht nur Trainer, sondern jede Führungskraft oder jeden Chef. Und mir ist in den ganzen Trainergesprächen einfach klar geworden, dass der größte Taktikfuchs scheitern wird, wenn er es nicht schafft, die Menschen, also die Spieler und sein ganzes Team, für sich und auch seine Ideen zu begeistern. Und eine gute Menschenführung ist definitiv der Schlüssel zum Erfolg. Und dazu gehört eine gute Kommunikation, eine ehrliche Kommunikation und natürlich gegenseitiges Vertrauen und Respekt. Und ja, wie das so jeder Trainer selbst handhabt und wie er damit umgeht und was er so macht, das steht dann in meinem Buch.
Da stellt sich mir sofort die Frage, welcher Trainer da besonders Eindruck hinterlassen hat.
Am meisten überrascht hat mich wirklich Oliver Glasner, Trainer vom VfL Wolfsburg, weil der einen totalen anti-autoritären Stil fährt. Also der sagt halt, wenn ich meinen Spielern alles vorschreibe, was sie essen sollen, wann sie ins Bett gehen sollen und ihnen alles abnehme, wie soll ich dann auf der anderen Seite erwarten, dass sie in einem Spiel große Entscheidungen irgendwie treffen können, wenn sie es sonst auch nicht machen? Und also der ist total anti-autoritär und versucht halt wirklich so die Eigenverantwortung der Spieler zu fördern. Und das hatte ich eigentlich bisher so in der Bundesliga von noch keinem Trainer gehört.
Dankeschön, Isabella. Mensch, Trainer von Isabella Müller-Reinhardt ist im Münchner Riva Verlag erschienen. 208 Seiten stark, kostet 19,99 €. Was kann man bei Erfolgstrainern abschauen, um Drucksituationen zu meistern, Erfolge richtig einzuordnen und auch die Menschen für sich zu gewinnen? Die Erfolgsstrategien der Fußballcoaches und was wir von ihnen lernen können, nachzulesen im Buch Mensch Trainer.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, ich blick mal auf meinen Zettel und guck mal, was wir denn an Sport heute noch so anzubieten haben. Wirklich viel kann ich nicht ankündigen.
Nee, ein bisschen Dart wird gespielt, aber das war's dann
auch. Okay, aber ansonsten hoffen wir einfach darauf, dass die baldige Rückkehr der BBL möglich sein wird, dass die Entscheidung der bayerischen Landesregierung hoffentlich positiv ausfallen wird. Wir haben keinen Sport, den wir groß anteasern können, aber wir haben noch einen Sportpodcast, den wir euch empfehlen können, hier aus dem Repertoire von meinsportpodcast.de. Heute zum Beispiel die neue Ausgabe vom Tennis-Podcast Chip and Charge. Der wird moderiert von meinem Kollegen Andreas Thies und der kann uns mal erzählen, was die neueste Ausgabe so zu bieten hat. Hallo Andreas.
Hallo Malte, hallo Andreas. Hier ist Andreas Thies von Chip and Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de. Momentan ruht das Tennis natürlich auch, wie fast jede andere Sportart. Deswegen haben wir uns gedacht, dass wir uns mal ein wenig tiefer in so manches Thema reinarbeiten können. Mit Dr. Otto Kolbinger von der TU München habe ich für den neuesten Podcast gesprochen. Dr. Kolbinger forscht in der Evaluation von Regeländerungen und technischen Hilfsmitteln für Schiedsrichter. In seiner Dissertation schrieb er über innovative technische Hilfsmittel zur Unterstützung von Schiedsrichtern. Auf das Tennis gemünzt ist das der Einsatz des Hawkeye. Es gibt inzwischen sehr viele technische Systeme, die die Schiedsrichter unterstützen. Mit Dr. Kolbinger habe ich alle Systeme vorgestellt und verglichen und darüber hinaus auch diskutiert, welche Regeländerungen im Tennis sinnvoll sein könnten. Den neuen Podcast könnt ihr auf meinsportpodcast.de hören oder im Podcatcher eures Vertrauens.
Das war's wieder bei uns von Stand jetzt auf meinsportpodcast.de. Wir bringen euch werktäglich morgens um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand, versorgen euch mit hoffentlich genug Argumentationsfutter, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine in der Teeküche dann auch gerüstet seid und das natürlich dann auch morgen wieder.
Und ich bin ganz, ganz sicher, der ein oder andere im Kollegenkreis fragt sich schon, warum ist denn der plötzlich so gut vorbereitet oder so gut informiert, was Sport angeht? Tja, da sagt ihr einfach, tja, Stand jetzt ist schuld. Euch einen schönen Dienstag und wenn euch Stand jetzt gefallen hat, dann abonniert den ersten Sport-Podcast des Tages mit dem Podcatcher eurer Wahl oder vielleicht auch bei iTunes und wir freuen uns über eure Meinung und bestenfalls über ein paar Sterne. Und wenn euch Stand jetzt gefällt, dann empfehlt uns und auch meinsportpodcast.de gerne euren Freunden, Verwandten, jeder, der es nicht wissen will.
Und dann könnt ihr ihnen sagen, hier findet ihr nämlich Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Vielen Dank für euer Interesse. Einen schönen Sporttag und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.